Mozilla fragt. Der Kontext-Podcast.
Bernd Rixinger ist heute in die Redaktion von Kontext gekommen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sehr gerne. MdB für die Linke. Bis Februar 21, glaube ich, Co-Vorsitzender der Linken. Und bevor das soweit war, hatten wir auch das Vergnügen, hier nochmal drüber zu reden. Als Sie mit Kipping den Vorsitz für Henning Welser und Wissler dann geräumt haben, haben Sie gesagt, das können wir jetzt gut machen, die Partei ist gut aufgestellt. Warum haben Sie sich geirrt?
Ja, ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir auf 5% runtergehen können. Wir hatten ja auch immer 7-9%. Damit waren wir eigentlich gar nicht zufrieden. Und leider Gottes hat uns die Bundestagswahl wirklich zurückgeworfen. Und wir sind auch seither nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen. Wir haben eine wirkliche Durststrecke. Aber ich glaube, wir werden da auch wieder rauskommen.
Ja, muss man natürlich über die Gründe reden. Bei der Bundestagswahl die 5%-Hürde gerissen, aber immerhin 3 Direktmandate geholt und so doch in Fraktionsstärke wieder eingezogen und dann im Saarland pulverisiert von 12,8 auf 2,6, glaube ich. Natürlich spielte Lafontaine eine große Rolle, aber das kann es doch nicht alles gewesen sein. War die Partei wirklich so zu 80% von dem abhängig?
Nein, aber es gab natürlich dort schon einen Sonderfaktor. Aber wenn du natürlich sowieso einen schlechten Lauf hast, wir sind ja nach der Bundestagswahl noch etwas zurückgegangen, und du keinen Rückenwind hast und dann einen Landesverband hast, der hoch zerstritten ist und die Galionsfigur, die Teil dieses Streites war, dann sagt, man soll die Linke nicht wählen, dann kommt eben ein bisschen viel zusammen für eine kleine Partei.
Gut, also Saarland ein Sonderfall, deswegen der Absturz auch besonders tief. Aber wenn es auch im Bund nicht mal mehr für 5% reicht, dann muss man sich da fragen, wird die Linke in der Bundesrepublik gar nicht mehr gebraucht?
Nein, ich glaube, wir werden sogar dringend gebraucht. Ich habe ja gesagt, wir haben unzweifelhaft eine Durststrecke, aber wir müssen jetzt einfach konsistente Politik machen. Ja, natürlich hat man es erstmal schwer, da rauszukommen. Ich habe das übrigens 2012 auch erlebt, da waren wir auch zwischen 4% und 6% und sind dann wieder rausgekommen. Und ich habe auch klare Vorstellungen, wie das geschehen kann.
Ja, dann wollen wir mal über diese Vorstellungen reden. Denn was ist das Alleinstellungsmerkmal der Linken? Also für die Klimawende sind ja inzwischen nicht nur die Grünen und den Mindestlohn, wenn man an die Sozialpolitik redet, den gab es auch ohne die Linken von der SPD. Die Jugend geht vorwiegend zu den Grünen und zur FDP, sagen die Statistiken dann zumindest. Die einzige Ausnahme als Alleinstellungsmerkmal ist noch die Friedenspolitik und das Votum gegen Aufrüstung.
Ja, ohne Zweifel, das sind wir gerade besonders gefragt. Wir sind die Einzigen, die klipp und klar gegen dieses 100 Milliarden Euro-Programm, Rüstungsprogramm für die Bundeswehr stehen und die auch dagegen sind, dass wir jetzt einen neuen Rüstungswettlauf in die Wege leiten. Ich meine, wir leisten uns 100 Milliarden für die Bundeswehr, tun so, wie wenn dort nicht schon die ganze Zeit 50 Milliarden jährlich verbraten worden wären und geben gerade mal in die Pflege 1 Milliarde. Das ist das Verhältnis und noch nie hat Aufrüstung zufrieden geführt. Da werden wir ganz klar gebraucht, aber das ist nicht das einzige Feld. Wir haben noch 3 weitere. Ich glaube, dass die Linke eine klare und konsequente Klimaschutzpartei werden muss. Das sind wir schon programmatisch. Wir sind deutlich konsequenter und klarer wie die Grünen. Und wir können die soziale Frage, die Frage der sozialen Gerechtigkeit und die Klimaschutzfrage in einen Zukunftsentwurf bringen. Das kann unsere Stärke ausmachen. Das wird dauern. Da braucht man Geduld dafür, weil natürlich die Grünen das Image haben. Aber es gibt schon einen Bruch der Klimaschutzbewegung mit den Grünen, die enttäuscht sind, wie wenig da kommt. Die sind ja nicht mal in der Lage, ein Tempolimit durchzusetzen, was ja das Einfachste wäre, gar nichts kosten würde und auch nicht lange dauert und obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung dafür ist. Also da haben wir viel Spielraum. Drittens, wenn ich das fertig machen darf, haben wir jetzt schon das Problem, dass die notwendigen Investitionen nicht finanziert werden können, ohne dass wir Steuergerechtigkeit machen. Ganz interessant, heute und gestern der Chefökonom der LBBW, eine Seite, wo man es nicht erwartet, sagt, Wir müssen Steuern erhöhen, und zwar insbesondere für Reiche und Vermögende. Und der Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaft hat heute nochmal nachgelegt und hat gesagt, warum eigentlich nicht mehr Erbschaftssteuern, warum keine Vermögenssteuer, würden wir schnell Geld in die Kassen kriegen und könnten die Investitionen in Klimaschutz, Bildung und so weiter, Gesundheit machen. Und viertens, Sie haben es angesprochen, natürlich, die machen den Mindestlohn, aber das ist eben fast das Einzige, was sie machen zur Frage der sozialen Gerechtigkeit. Sie machen nichts gegen Leiharbeit, nichts gegen die geringe Tarifbindung, nichts für eine Stärkung der Gewerkschaften, nichts gegen die Befristungen. Also die Deregulierung am Arbeitsmarkt bleibt bestehen und auch die prekären Arbeitsverhältnisse. Sie haben nicht einmal die Kindergrundsicherung jetzt in die Haushaltsplanung angebracht von Bürgergeld, was ja wahrscheinlich nur eine Verschleierung von Hartz IV sein soll, auch nichts. Das heißt, in ganz zentralen Fragen sozialer Gerechtigkeit hat die Ampel viele Leerstellen, wo die Linke ihre Stärke ausspielen kann. Nur müssen wir eben in diesen Fragen sehr konsistent und sehr klar und sehr wahrnehmbar sein. Und dann haben wir auch Chancen, wieder aus dem Tief rauszukommen.
Wieso ist das eine Stärke der Linken? Ich meine, gegen das Tempolimit sind ja viele, nicht nur die Linken, aber so gegen so schlagende Argumente wie die vom Ex-Verkehrsminister, dass da gegen jeden Menschenverstand, oder des aktuellen Verkehrsministers, wir haben nicht genug Schilder, was glaube ich nicht zum 1. April, das war glaube ich gar nicht zum 1. April veröffentlicht, aber hatte ich erst gedacht.
Hatte ich
auch gedacht. Warum sollten die den Linken da eher was gelingen für so ein einfaches Mittel, was natürlich nicht alle Probleme des Klimawandels löst, aber ein einfacher Schritt, der etwas bringt für die Sicherheit dazu und vielleicht für die Mentalität der Autofahrer auch noch?
Ja, weil wir in den Fragen konsequenter und klarer sind und auch nicht der Meinung sind, dass eine Modernisierung quasi der Marktwirtschaft, des Kapitalismus ausreichend ist, sondern wir brauchen, um einen wirkungsvollen Klimaschutz machen, eine grundlegende Änderung der Wirtschaftsweise und eine grundlegende Änderung auch unserer Lebensweise. Das muss ja jeder verstehen, dass so wie wir wirtschaften und wie viel Energie und Ressourcen wir jedes Jahr verbrauchen und so wie wir leben, so kann nicht die ganze Welt leben. Und so kann es auch nicht weitergehen. Ja. Und das muss man einfach klar sagen. Es hat gar nichts mit Wohlstandsverlust zu tun, sondern wir müssen Wohlstand anders definieren. Wohlstand muss an gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen gebunden sein, an existenzielle Sicherheit, aber nicht an praktisch schnell verschleißbaren Konsum, ja, an Mode, an unsinnige Güter. Deswegen müssen wir umbauen. Wohlstand muss viel mehr sein, befriedigendes soziales Zusammenleben, Zugang zu öffentlichen Gütern, bezahlbares Wohnen, Bildung, Gesundheit, Mobilität, und zwar nachhaltige Mobilität, nicht Besitz von Autos, sondern nachhaltige Mobilität. Hier haben wir eigentlich schon sehr viele Vorstellungen entwickelt in der linken Programmatik. Wie gesagt, es dauert eben eine längere Zeit, bis man das Image hat, dass man hier Alternativen hat, die durchdacht sind, die vernünftig sind und die nicht praktisch in irgendwie existenzielle Unsicherheit führen.
Wie kommt es eigentlich, dass die besonders Reichen, die eigentlich jetzt gefordert sind, wie Sie eben an zwei Beispielen auch sagten, warum zahlen nicht die, die es wirklich leisten können, etwas mehr Steuern, Vermögensteuer oder wie immer auch der Höchstsatz der Einkommensteuer ist ja im Laufe der Jahre der Bundesrepublik nun immer gesunken. Der war ja mal am Anfang sehr, sehr viel höher. Woher kommt diese Macht? Es geht doch nur um, also 5, maximal 10% der Bevölkerung. Da müssten die 90% doch eigentlich sagen, jawohl, wir wollen das.
Und diese 5 bis 10% haben auch den größten ökologischen Fußabdruck. Die verbrauchen.
Ja, wer viel Geld hat, kann auch sich vieles
die
leisten.
Die verbrauchen am meisten.
Es gibt übrigens viele, viele Reiche, die von sich aus sagen, wir müssen mehr zahlen, ja, bitte. Ich möchte nicht das individuell machen, sondern dass das alle machen. Aber das nur am Rand.
Wird aber nur funktionieren, wenn man eine politische Lösung macht.
Ja.
Ja, das hat sehr viel damit zu tun, dass eben diese Reichen eine enorme Lobby haben. eine enorme mediale Wirkung, sehr viel Druck auf die Politik ausüben.
Jetzt sagen auch die Linken statt, die Medien sind schuld.
Nein, nein, gar nicht die Medien. Ich sage nur, dass die eine enorme mediale Macht haben. Nicht, dass die Medien schuld sind. Es gibt ja auch gute wie Kontext. Also wir brauchen Parteien, die den Mut haben, es eben mit den Reichen und Vermögenden aufzunehmen. Es wäre im Interesse aller. Und es gibt einen guten Spruch, ich habe bloß vergessen, von wem, der gesagt hat, es reicht für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Und was wir hier erleben, also praktisch diese gewaltige Zunahme der Schere zwischen Reich und Arm und gleichzeitig eine große Not im öffentlichen Bereich, müssen wir nur den Zustand des Bildungssystems, den Zustand des Gesundheitssystems angucken, den Zustand der Bahn und viele andere Dinge, die wir dringend, wo wir dringend viel machen müssen und das Geld hinten und vorne nicht reicht. Also wenn wir das allgemeinen Wohlstand fördern wollen, den gemeinsamen, den Zugang zu den Gemeingütern, müssen wir an die Reichen und Vermögenden ran.
Reden wir nochmal über die geplante Aufrüstung, das 100 Milliarden Sondervermögen. Anders konnte der Finanzminister das ja nicht verstecken, weil er wollte ja keine neuen Schulden machen und so. Wollen Sie die Bundeswehr abschaffen?
Nein, aber wir wollen die Bundeswehr reduzieren auf eine Verteidigungsarmee. Wir waren schon immer gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr, also nach unserem Dafürhalten brauchen wir Verteidigung. Dazu reichen aber die bestehenden Milliarden allemal aus.
Ja, den Eindruck hat nicht jeder, wenn man sieht, dass da nichts funktioniert, dass der einfache Soldat keine vernünftige Ausrüstung hat, dass die Panzer, die man jetzt wahrscheinlich doch noch liefern möchte an die Ukraine, gar nicht funktionieren, dann sollen die doch gleich zu der Rüstungsindustrie gehen und sich neue kaufen, weil wir als Bundeswehr haben leider überhaupt nichts, was funktioniert, von Panzern bis zu Flugzeugen. Also entweder man sagt, wir brauchen eine Bundeswehr, natürlich nur zu Verteidigungszwecken, das ist klar. Aber dann muss die doch zumindest funktionieren.
Ja, aber das liegt ja nicht am Geld. Also wir haben seit
2000, irgendwas nicht am Geld.
Naja, seit 2014, nur mal, wir wollen es nicht mit Zahlen überfrachten, ja. Aber doch eine. Seit 2014 wurde der Etat für die Bundeswehr um 40% erhöht. Es sind fast 20 Milliarden Euro. Man fragt sich schon, kann man für das Geld nicht gute Unterhosen kaufen und Helme und eine vernünftige Ausstattung. Es hat offensichtlich sehr viel mit Missmanagement zu tun bei der Bundeswehr, mit einer engen Verschränkung quasi des militärisch-industriellen Komplexes. Ja. Also man macht ja auch praktisch jetzt wirklich ein Programm für Rheinmetall und so weiter, aber wenig mit einer vernünftigen Investition der vorhandenen Mittel. Grundsätzlich bleibe ich dabei, wir müssen, auch wenn das jetzt angesichts der Ukraine natürlich schwer fällt, ja, müssen wir weiter für Vernunft, für Abrüstung, für Verhandlungen kämpfen, nicht für atomare Abschreckung, also das halte ich für hoch gefährlich, und man sieht ja auch, wie jetzt damit gedroht wird. Also und deswegen müssen wir einen anderen Weg gehen, als jetzt eine neue Runde des Wettrüstens zu beginnen. Geschweige davon, dass das Geld eben hinten und vorne woanders fällen wird, nämlich wir sparen dann an der Zukunft unserer Kinder und Enkel.
Sind Sie gegen Waffenlieferungen an die Ukraine?
Ja, ich bin gegen Waffenlieferungen. Ich weiß, dass man da in einem wirklichen moralischen Dilemma ist, weil es völlig klar ist, dass die Aggression hier von Putin und dem russischen Regime ausgegangen ist, der Krieg unendliches Leid anrichtet und natürlich die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Aber wenn wir jetzt angucken, heute war ein ganz interessantes Interview mit dem Berater von Angela Merkel, mit dem Generalaußerdienst Herrn Ward, bei heute, der gesagt hat, wenn wir schwere Waffen liefern, erhöht es die Gefahr, dass wir in den Dritten Weltkrieg reingezogen werden. Und wir helfen der Ukraine gar nicht, weil an diesen schweren Waffen muss man ein halbes, ein ganzes oder gar mehrere Jahre ausgebildet werden, sondern wir müssen rauskommen aus dieser Logik des Militärischen. Und jetzt wäre eigentlich die Situation günstig für eine Verhandlungslösung, weil beide Parteien gehen jetzt in den Abnutzungskrieg, so sagt man ja in dieser militärischen Sprache, wo extrem viel Menschenleben geopfert werden auf beiden Seiten. Und da wird es endlich Zeit zu sagen, jetzt muss eine Friedenslösung her, die müssen an den Verhandlungstisch, Russland muss die Truppen abziehen und wir brauchen für beide Seiten eine befriedigende Lösung.
Das klingt sehr entspannend und vernünftig dazu, aber sind die Wege des Miteinanderredens nicht inzwischen schon ausgelatscht? Das haben doch alle schon probiert, von Macron über Scholz und wie sie alle heißen, auch die USA. Jetzt österreichischer Versuch noch einmal gescheitert, der hinterher gesagt hat, ich habe überhaupt keine Hoffnung, man kann da nicht reden. Wie, also der Vorschlag, lass uns miteinander reden, ist so schön wie unwirklich.
Ich bin ja auch nicht nur für Reden, ich bin schon für Sanktionen. Nicht für alle Sanktionen, die gemacht werden, aber für Sanktionen, die die russische Oligarchie treffen und die die Kriegstreiber und Kriegsindustrie trifft. Ja. Da bin ich unbedingt dafür. Da gibt es auch andere Stimmen, weil ich schon der Meinung bin, es muss ein Druckmittel gegenüber Putin geben. Wenn man keine Waffenlieferungen befürwortet, muss es andere geben. Es ist aber auch eine Illusion, dass wir durch militärische Aufrüstung der Ukraine den Krieg verkürzen können. Es ist ja nicht so, dass es da hinterher Sieger und Besiegte gibt, sondern dort gibt es nur Leidtragende.
Ja, wie kann man den denn schneller, wie kann man den schneller beenden, wenn es über das Miteinander reden nicht geht und über Waffen auch?
Aber sie können nur immer Druck machen, sie können wirtschaftlichen Druck machen, der wirkt meines Erachtens schon.
In 2 Jahren, also, wenn es keine Ukraine mehr gibt?
Naja, aber man sieht ja, dass nichts Putin gerade aufhält. Deswegen bin ich der Meinung, muss man trotzdem den Versuch machen, einen klaren Kopf zu behalten. Und jetzt nicht alle schreien, jetzt müssen wir den Krieg verlängern, jetzt müssen wir aufrüsten, jetzt müssen wir uns vielleicht sogar noch in den Krieg reinziehen lassen. Also, da gibt es ja wirklich Leute, die den Luftraum sperren lassen wollen und Ähnliches. Ich finde das keine geeigneten Wege. Es gibt auch in der Friedensbewegung, hat man sich Jahrzehnte mit Formen des zivilen Widerstands auseinandergesetzt, was ja auch die ukrainische Bevölkerung zum Teil macht. Ja, sie machen ja Streiks und Demonstrationen, sie fordern die russischen Soldaten zu desertieren. Das sind alles Mittel, die mir sinnvoll erscheinen. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh, wenn alle so schnell nach Waffen reden und nach praktisch das Heldenhafte herausstellen, aber man schickt quasi auf beiden Seiten junge Männer zwischen 18 und 25 in den Krieg, die dann mit großer Sicherheit ihr Leben lassen müssen oder schwer verwundet und verletzt sind. Da habe ich ehrlich gesagt auch Hemmungen. Und wenn man über Moral und so weiter diskutiert, muss man den Fakt einfach auch beachten.
Ja, das verstehe ich alles. In den Grundtendenzen, in den Grundthesen sind sich fast auch alle einig. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen miteinander reden. Wenn Armee überhaupt, dann nur zur Verteidigung. Das kann ja jeder unterschreiben. Aber ich meine, von Grund auf sind wir vielleicht alle Pazifisten, wären es gerne, aber man hat also im Balkankrieg schon gesehen, wie von hier wir quasi mit dem Fernrohr zugucken konnten, wie auf dem Marktplatz von Sarajevo Menschen abgeschossen wurden. Da ist auch mancher Pazifist dann ins Grübeln gekommen. Kann man da einfach zugucken? Macht man sich nicht mehr schuldig, wenn man nichts tut?
Ja, hinterher waren die Opfer größer, ehrlich gesagt. Und auch nicht alles, was behauptet wurde, hat gestimmt. Wir haben es im Irak gesehen, wie viel Opfer das gekostet hat. Viel, viel mehr im Übrigen als woanders. Wir sehen eben einfach, dass Krieg keine Lösung ist. Und natürlich, ich verstehe das moralische Dilemma, in dem befinde ich mich auch, wie ganz viele Leute. Ich glaube aber, wir brauchen eine Kraft im Bundestag und eine politische Kraft, die jetzt quasi dieses Übertrumpfen quasi von militärischen Lösungen und von Aufrüsten nicht mitmacht und sagt, wir müssen andere Wege versuchen und es geht immer um Versuche. Und dass Waffenlieferungen den Krieg verlängern, muss ja auch jedem klar sein.
Gut, Sie sind, also die Linke ist ja inzwischen ja nicht mehr für die Abschaffung der NATO, das stand zumindest jetzt nicht mehr im Programm, das ist auch schlecht angekommen, richtig oder falsch?
Wir waren noch nie einfach für die Abschaffung der NATO, sondern wir waren für ein neues Sicherheitssystem. Das hat jetzt natürlich Russland selber aufgekündigt, Das ist auch eine Schwierigkeit oder vielleicht auch eine Ursache, gerade warum es die Linke so schwer hat. Wir haben ja immer gesagt, Frieden in Europa wird es nur geben, wenn wir mit Russland ein friedliches Zusammenleben haben. Und deswegen brauchen wir sowas wie eine Sicherheitspartnerschaft. Es wurde ausgerechnet von Russland das aufgekündigt. Deswegen wird es lange Jahre nicht mehr auf der Tagesordnung sein. Trotzdem wird es auch nach diesem Krieg und nach Friedensverhandlungen wird es einen danach geben. Ja? Und auch dort wird dann an Abrüstung und friedlichem Zusammenleben keinen Weg vorbeigehen. Mhm. Wenn man einen anderen Weg geht, dann spielt man praktisch mit dem Leben von Millionen von Menschen.
Ganz viele Leute haben jetzt nach dem Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine gesagt, oh, vielleicht haben wir uns doch in Putin geirrt. Wir waren ja immer guten Willens und haben auch gedacht, dass der da mitzieht, aber jetzt hat er uns belogen und führt Krieg. Hat sich Ihr Verhältnis zu Russland auch geändert?
Nein, ich habe nie zu denen gehört, die irgendwie besonders viel Verständnis für Putin oder...
Sie haben doch eben noch gesagt, man muss viel mehr miteinander
reden.
Das
war ja was anderes. Das war praktisch das außenpolitische Verhältnis. Aber ich war mir immer klar, dass das ein oligarchischer Kapitalismus ist mit einem autoritären System. Ja? Das Gegenteil von Demokratie und das Gegenteil übrigens auch von demokratischem Sozialismus. Deswegen habe ich da nie was mit dem Hut gehabt. Ich habe umso mehr Respekt im Übrigen vor der russischen Friedensbewegung und vor den Kräften, die dort was anderes wollen. Ich habe mir auch über Putin keine Illusionen gemacht. Ich meine, er ist in Georgien militärisch anmarschiert, in Tschetschenien. Die Bombardierungen von Aleppo sind uns noch im Gedächtnis. Also da habe ich mir keine Illusionen gemacht. Ich habe nur nicht gedacht, dass er jetzt militärisch in der Ukraine anmarschiert, wie so viele. Und es ist auch nicht immer noch nicht klar, was er eigentlich damit bezweckt. Also ich meine, dass sie natürlich auch imperiale Interessen haben. Das hat man ja immer unterschätzt, man hat ja immer so getan, sie sind nur Opfer des Vorstoßes der NATO. Was ja auch in einem gewissen Sinne stimmt. Das war auch falsch. Das sagen ja auch viele, dass die NATO an die russischen Grenzen herangerückt ist. Das hat, glaube ich, die Ängste in Russland nicht genommen, sondern erhöht. Aber trotzdem hat man unterschätzt, dass Russland imperiale Interessen auf ihr vermeintlich angestammtes Territorium erhebt. Und das muss man eigentlich auf das Heftigste kritisieren, auch von der deutschen Linken, und zwar ohne Wenn und Aber.
Sie haben vorhin schon mal gesagt, wir brauchen einen grundsätzlichen Systemwechsel. Ihr Buch heißt ja auch System Change, was vor 2 Jahren rausgekommen ist. Das heißt, Sie wollen den Kapitalismus nicht reformieren, sondern abschaffen.
Naja, es wäre auch viel gewonnen, wenn wir einiges reformieren. Aber wir müssen natürlich, wenn wir eine nachhaltige Wirtschaftsweise haben, dann müssen wir grundlegende Dinge ändern. Dann geht es eben nicht, dass große Konzerne nach dem Profitinteresse vorgehen und auch ihren Stempel der ganzen Gesellschaft aufdrücken, dass wir eine ressourcenfressende, profitgeleitetes Wirtschaftssystem haben, sondern wir brauchen tatsächlich einen grundlegenden sozialökologischen Systemwechsel, ja, wo einerseits die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund stehen, aber auch praktisch der Schutz der Natur vor vorzeitigem Verschleiß. Und wir haben leider Gottes nicht mehr viel Zeit. Also jetzt hat der Klimarat gesagt, wenn wir die nächsten 3 Jahre nicht einige Dinge grundlegend anders machen, dann wird es nichts mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und sagen wir mal, mehr wie 15 Jahre hat man nicht mehr Zeit für einen radikalen Kurswechsel. Und das bisherige System kann es offensichtlich nicht. Ja, also sie wollen den Weg weitergehen mit etwas größerer Emissionsfreundlichkeit. Ja? Also sie wollen die Emissionen runterdrücken, aber grundlegend soll sich am Wirtschafts- und Lebensmodell nichts ändern. Also jetzt gab es ja auch eine Untersuchung, dass die meisten großen Konzerne nicht wirklich einen nachhaltigen Wechsel machen, sondern Greenwashing machen. Ja? Also sie tun so, wie wenn sie ihr Modell nachhaltig machen. In Wirklichkeit streichen sie es nur grün an. Und die Grünen, das muss ich mal so offen sagen, machen das offensichtlich ganz gerne mit.
Ja, wenn Sie, also ich weiß jetzt immer noch nicht, was das neue System ist. Ist das jetzt doch so eine Art soziale Marktwirtschaft, wo eigentlich doch mehr nur kontrolliert wird, die Konzerne etwas abgeschliffen werden oder zum Teil verstaatlicht, wie Sie das für die Fluggesellschaften ja schon gefordert haben?
Also ich will ein paar Sachen sagen. Wir brauchen einen neuen Begriff von Wohlstand. Das heißt eine Stärkung quasi öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentum.
Das Gemeinwesen soll wachsen, nicht der Einzelne.
Genau, das Gemeinwesen muss wachsen und die Wirtschaft muss viel mehr um dieses Gemeinwesen kreisen. Nicht umgekehrt, wie es jetzt ist, dass das Gemeinwesen nur ein Anhängsel quasi der Marktwirtschaft ist, muss es umgekehrt sein. Das müssen wir stärken. Wir müssen die Industrie umbauen in eine stärker reparaturfreundliche, nachhaltige Produktionsweise. Auch die Produkte müssen eben reparaturfreundlich, langlebig und nachhaltig sein, weniger Ressourcen fressen. Und es ist ja klar, wenn wir wirkungsvollen Klimaschutz machen wollen, dann sind es 4 Stellschrauben. Also wir müssen die Landwirtschaft umbauen, deutlich freundlicher für Bioprodukte. Aber sie müssen auch bezahlbar sein für die, die nicht das hohe Einkommen haben. Das ist das Soziale bei uns. Wir müssen die energetische Sanierung der Gebäude dringend verändern, ohne die Kosten auf die Mieter abzuweisen. Das sind immer soziale Fragen mit drin. Wir müssen sehr viel schneller aus den fossilen Energieträgern raus und in die regenerativen rein. Da wurde ja viel Zeit verschlafen. Worüber reden wir hier in Baden-Württemberg bei einer grün geführten Regierung, die da ganz am Ende der Schlange steht? Und was mir besonders wichtig ist, wir brauchen eine nachhaltige Mobilitätswende mit weniger motorisiertem Individualverkehr, mit einem deutlichen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, also Stärkung des öffentlichen, Fahrrad- und fußgängerfreundlichen Städten.
Als wir uns vor knapp 2 Jahren unterhalten haben, bevor Sie dem Bundesco-Vorsitz aufgegeben haben, haben Sie gesagt, ein Revolutionär hört nie auf.
Stimmt.
Sie erinnern sich. Wollen Sie wirklich noch eine Revolution oder war das eigentlich eher so?
Naja, ich meine, revolutionär heißt ja auch, wenn man grundlegend was ändert. Ich meine, wir haben heute keine Revolution mehr mit Barrikaden wie in der Französischen Revolution, sondern revolutionär ist eben, dass man die Ursachen der bisherigen Misere bekämpft, an die Wurzeln geht und eben auch für grundlegende Änderungen einsteht. Und natürlich steht es überhaupt nicht im Widerspruch zu unmittelbaren kleinen Änderungen. Jede kleine Änderung wie das Tempolimit, das natürlich die Probleme nicht löst, aber mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung wäre, muss gegangen werden. Und jetzt hat man ja gesehen, wir fordern schon lange Zeit einen Weg zu kostenfreien Tickets. Jetzt wird immerhin mal für 3 Monate, was natürlich lächerlich ist, aber wird immerhin ein 9-Euro-Ticket eingeführt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die Linke wirkungslos ist, sondern viele unserer
Meinen
Ideen...
Meinen Sie, dass das auf den Linken...
Nein, das hat natürlich mit was anderem zu tun, ja. Aber es ist eine wichtige Rolle, linker Politik auch vorzudenken, also Zukunftsentwürfe zu machen, ja, beharrlich dabei zu bleiben. Und dann wird man schon sehen, wie schnell die Schritte sein werden, dass die Schritte zu langsam sind, dass sie nicht ausreichen, ist das Dilemma linker Politik seit 200 Jahren.
Sind Sie Optimist?
Ich bin grundlegender Optimist.
Also glauben Sie auch, dass der VfB nicht absteigt?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Oh, aber hört der Optimismus auf.
Nein, ich bin aber natürlich, was hat mal Gramsci gesagt, man muss sagen, Pessimismus in der Intelligenz, Optimismus in der Tat. Also in der Tat muss man optimistisch sein, man kann aber schon auch gucken, dass man seine Befürchtungen äußert. Aber ich würde es dem VfB sehr gönnen, weil als Fußballfan, finde ich, gehen sie einen guten Weg. Sie bauen auf eine junge Mannschaft, sie versuchen einen Fußballstil zu entwickeln.
Gehen Sie mit 60.000 Leuten ins Stadion ohne Maske?
Nee, ich gehe noch nicht ins Stadion, aber ich würde mal sehr gerne wieder ins Stadion gehen. Aber ich gehöre ja zu den Vorsichtigen, jetzt gar nicht unbedingt immer im Persönlichen, aber dort auch. Aber ich habe wenig Verständnis dafür, dass man bei den hohen Inzidenzzahlen jetzt alles über Bord wirft. Ja? Also dann einmal macht man die Leute schalu mit Cassandra rufen ohne Ende und dann soll es das gewesen sein und im Winter... Da wundern wir uns dann wieder, wenn wir die nächste Welle vor uns haben.
Dir nicht. Herr Rixinger, vielen Dank für das Gespräch.
Bedanke mich auch.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.